Emmaus Jünger, eine andere Gruppe von Jüngern, total frustriert, so nach dem Motto, alles, unser ganzes Kartenhaus ist wie zusammengefallen. Und dann, bevor Jesus in den Himmel fuhr, hat er ihnen noch etwas aufgetragen. Apostelgeschichte 1, Vers 4, wir sind heute in Apostelgeschichte 1 und 2, das ist auf der Seite 140, 141 in den Bibeln, die die mitlesen möchten oder zu Hause könnt ihr aufschlagen, Apostelgeschichte 1 und 2, auch den Finger drin lassen, wir werden immer wieder einzelne Stellen daraus heute lesen. Und so sind wir jetzt also beim Vers 4, das ist, was Jesus seinen Jüngern noch sagt. Und er sagt hier, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagt er, bleibt in Jerusalem, bleibt hier, sagt Jesus seinen Jüngern, bis etwas geschieht, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Wir werden nachher sehen, das ist der Heilige Geist, von dem Jesus hier spricht. Und er sagt hier, Jesus, erinnert euch, wir haben doch darüber geredet. Das heißt, Jesus sagt seinen Jüngern, Leute, bleibt zunächst mal hier in Jerusalem, bis etwas passiert. Weder geht zurück zu euren Netzen, einfach so, noch jetzt irgendwie in die Welt und die Welt erobern und von Jesus erzählen. Jesus sagt, bleibt mal hier in Jerusalem. Denn es muss noch etwas passieren. Es muss noch etwas kommen, eine Kraft von Gott soll noch kommen, die euch begleiten wird. So sagt Jesus vier Verse weiter in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn ihr also jetzt wartet hier in Jerusalem, Gottes Geist wird kommen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt beginnt sozusagen die Welt zu erobern. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, wo sie waren, in Judäa, dem etwas näheren Umfeld. Und, sagt Jesus hier schon, bis ans Ende der Welt. Die Geschichte, die wir heute also anschauen, ich habe in der Überschrift geschrieben, die Geburtsstätte oder Geburtstag, die Geburtszeit, die Geburtsstätte sozusagen der Gemeinde beginnt, dass Jesus sagt, wisst ihr was, bleibt mal in Jerusalem. Sie warten. Und wir wissen, es sind ungefähr 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten. Das sind fast 2 Monate, in denen die Jünger warten. Jesus sagt, bleibt da, bleibt in Jerusalem, da wird was kommen. Ich denke nicht, dass sie so richtig verstanden haben, was da kommen wird. Pfingsten war für sie alle dann doch auch wieder eine Überraschung. Aber sie wussten, wir müssen zunächst mal hierbleiben. Jesus sagt, wartet, ich gebe euch etwas, in Klammern, Gottes Geist und seine Kraft und dann geht's los. Dann kommt etwas ganz Neues, aber bis dahin bleibt hier und wartet. Wir kommen nachher gleich auf das, was danach kam, ist super spannend, aber ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt, dass die Jünger warten mussten. Und uns kommt es vielleicht ein bisschen bekannt vor. Wir wünschen uns Dynamik und Bewegung und Handeln von Gott in ganz unterschiedlichen Situationen in unserem Leben. Sein Eingreifen, seine Wunder. Wir möchten, dass wir ihn erleben. Und dann erscheint es uns manchmal wie bei den Jüngern, dass Jesus sagt, weißt du was, im Moment warte mal. Wir wünschen uns, dass liebe Menschen den Weg zu Gott finden, zu einer Beziehung mit Jesus finden können. Und es scheint irgendwie nichts zu passieren. Erlaubt Gott manchmal diese Stille, dieses Warten? Ist es manchmal, wie in unserer Geschichte heute, wieso auch die Ruhe vor dem Sturm, das Zurüsten, das, was dann kommt, bevor etwas auch geschehen kann. Die Vorbereitung, auf das es dann richtig auch losgehen kann. Es gibt auch in der Bibel viele Beispiele von Menschen und diejenigen, die die Bibel etwas kennen, kennen vielleicht die Geschichten hinter den Namen, die ich jetzt sage. Josef, der spätere Vizepräsident von Ägypten, er sitzt einige Jahre einfach im Gefängnis. Warten. bevor er nachher diese Aufgabe bekommt, die auch das ganze Volk Israel rettet letzten Endes. Elia, der Prophet im Alten Testament, sitzt 3 Jahre lang an einem Bach und wird von Vögeln gefüttert. Elia sitzt da, nicht nur kurz über Nacht oder für ein paar Stunden, sondern 3 Jahre lang. Paulus, wahrscheinlich der begabteste Redner und Sprecher damals, er war zuerst, als er Jesus begegnet, blind. Gar nichts gesagt, gar nicht gereist, sondern hat Unterricht bekommen, war in einer Art Bibelschule bei einem Gamaliel und er hat nichts gesehen und nichts tun können. Später wurde er ins Gefängnis gesteckt, dieser Paulus. Warten, Stille. Ich weiß, diese Zeiten sind nicht Spaß und super und Freude und toll. Manchmal geht es uns regelrecht dreckig in diesen Zeiten und wir verstehen vielleicht überhaupt nicht, was das soll. Aber wir werden heute im Lauf der Geschichte sehen, dass das auch ein wichtiges Element war. Sie waren zusammen, sie haben gewartet auf das, was kommt, und was kam, war Gottes Kraft und es war ein riesiger Aufbruch danach. Es war nicht einfach nur sitzen bleiben und warten, es war ein Aufbruch, aber er beginnt mit diesem Warten. Ich hatte schon gesagt, wir sind heute im zweitletzten Thema dieser Themenreihe, bevor es dann auf Advent und Weihnachten zugeht. Und wir haben in der Bibel wie so Känguru gespielt. Kängurus, die springen ja so riesige Distanzen, landen dann mal kurz und springen dann wieder weiter. Und so haben wir so richtige Kängurusprünge durch die Bibel gemacht. Wir sind bei der Schöpfung gestartet, sind dann gesprungen zu Noah und der Arche. Dann waren wir beim Auszug aus Ägypten. Dann haben wir Jericho angeschaut mit der Mauer, die gefallen ist. Wir waren beim Tempelbau und das letzte Mal beim Mauerbau. Und nun macht das Känguru einen Riesensprung und wir springen den ganzen Rest des Alten Testamentes. Wir überspringen die 300 Jahre zwischen Altem Testament und Neuem Testament und wir springen sogar noch über die ganzen Begebenheiten, die Jesus, als er auf dieser Erde war, erlebt hat und mit seinen Jüngern unterwegs war. Wir landen jetzt also ganz hinten sozusagen nach Jesus beim Start der Gemeinde. Startschuss, Geburtsstätte der Gemeinde. Und ich habe jetzt ja schon von diesem Warten gesprochen. Die Jünger sollten in Jerusalem bleiben, um auf irgendetwas zu warten. Was kommt da und was geschieht da? Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 14 heißt es, da kehrten sie, das sind genau diese Jünger, also ich bin jetzt in Kapitel 1, Vers 12 in Apostelgeschichte, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der da heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann wird dann werden die einzelnen Namen genannt, die da mit dabei waren. Vers 14, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, als sozusagen dieser Aufbruch kommt, beginnt dieses Kapitel wieder. Und als es Pfingsttag war, Kapitel 2, Vers 1, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Also, als es hier losging, waren die noch beieinander. Ich finde das spannend. Jesus sagt, wartet hier in Jerusalem, passt mal auf, was da noch kommt. Und sie haben das getan, sie saßen zusammen, sie waren beieinander. Vielleicht jetzt in den Corona-Zeiten, in den nächsten Zeiten, vielleicht unsere Kontakte noch reduziert werden müssen. Frage, schaffen wir es beieinander zu stehen, einmütig beieinander, wie es hier immer wieder heißt von den Jüngern, auch wenn wir vielleicht verschiedene Meinungen oder Einschätzungen haben. Die Jünger waren sehr unterschiedlich in ihrer ganzen Vielfalt, Aber es heißt hier immer wieder, sie treffen sich in diesem Obergemach und sie sind beieinander. Und als der Pfingsttag kam, das ist sozusagen die Andeutung, jetzt kommt es, jetzt geht's los, beginnt es mit zu sagen, sie waren zusammen wieder an diesem einen Ort. Sie waren zusammen, sie haben zusammengehalten. Oder auch bei einer vielleicht schlechten medizinischen Diagnose. Wir können uns zurückziehen und uns in die Einsamkeit nehmen oder wir können die Unterstützung der Gemeinschaft erleben. Vor wenigen Wochen haben wir nach dem Gottesdienst hier beim Gebetstreff für Claudia gebetet. Sie hatte kurz davor die Diagnose eines sehr frühen Stadiums von Krebs bekommen. Und unter Tränen hat sie uns dann gesagt, als wir für sie gebetet haben, und es hat mich sehr bewegt, ich darf bei euch sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Wir bringen im Gebet unsere Dinge zu unserem Gott gemeinsam, mit allen Zweifeln, mit allen Vorwürfen, mit dem Unverständlichen, aber auch mit den Bitten und dem Vertrauen in Gott. Sie waren an einem Ort, sie waren zusammen, sie haben zusammen gestanden, auch in schwierigen Situationen. Wir lernen von der ersten Gemeinde, dass sehr viel Kraft in dieser Gemeinschaft liegt. Im Zusammensein, in der Einheit untereinander, im Warten auf das, was Gott jetzt macht. Und das bringt mich zum ersten Aspekt dieser Geschichte von heute Morgen in Apostelgeschichte 2. Gemeinde ist nicht Selbstzweck. Gemeinde, die sich trifft, Menschen, Gläubige, Kinder Gottes, die zusammen sind, wie wir heute Morgen auch, wenn es elektronisch verbunden ist mit euch zu Hause. Wenn wir zusammen sind, wir verkörpern Gott. An uns soll zeichenhaft sichtbar werden, was es eigentlich bedeutet, ihm zu folgen. Wir sind wie so die Repräsentanten Gottes auf dieser Welt. Es ist eigentlich was Verrücktes. Was absolut Erstaunliches. Der Aufbruch, und wir kommen nachher gleich nochmal dazu, der geschah, ich habe schon gesagt, aus dieser Gemeinschaft heraus, aus dem Zusammensitzen, aus der Einheit, die verbliebenen Jünger waren. Und zunächst waren die wahrscheinlich, so können wir auch aus den Bibeltexten entnehmen, eher etwas verunsichert. Die wussten nicht mehr, was jetzt eigentlich Sache ist. Jesus ist weg und was passiert jetzt eigentlich? War das jetzt das Ende oder kommt da jetzt noch was? Oder eben wie Paulus ja sagt, Petrus, ja komm, wir gehen wieder fischen, das wissen wir wenigstens, wie das geht. Sie waren also verunsichert, sie waren desillusioniert, irgendwie die ganze Sache ist zusammengebrochen. Und danach, in Kapitel 2 lesen wir von so einem richtigen, einem Ereignis. 3000 Menschen an einem einzigen Tag kommen zu Gott. Das ist die größte Gemeinde, die es in Deutschland gibt, an einem einzigen Tag. Bumm, 3000 Menschen folgen Jesus nach. Das ist eine richtige Erweckung. Wenn es damals Tagesschau gegeben hätte, wäre das gekommen. Also da ist was passiert. Da ist was richtig Großes geschehen. Und dieser Aufbruch, dieser Startschuss sozusagen der Gemeinde setzt sich in Gang. Und dennoch, die Leute bleiben zusammen. Riesending, 3000 Leute. Und unmittelbar danach lesen wir hier in Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und im Brotbrechen, also im Halten des Abendmahls, das ja auch ein Zeichen der Gemeinschaft des Miteinanders ist. Zwei Verse weiter, Vers 44 lesen wir, alle aber, die gläubig waren beieinander. Beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Also diese Gemeinschaft ging so weit, dass sie sogar ihren Besitz, ihren Wohlstand geteilt haben, dass was sie hatten. Oder nochmal zwei Verse weiter in Vers 46. Und sie waren täglich, übrigens täglich, einmütig beieinander im Tempel. Noch einmal, sie waren beieinander und brachen das Brot haben auch Mahlzeiten gefeiert. Und dann heißt es hier, mit Freude und lauterem Herzen. Das ist Luther-Übersetzung, die sagt, Mensch, da war Party. Das war Spaß. Die waren zusammen, die haben sich gefreut aneinander, die haben gefeiert, sie waren zusammen. Frage ist, empfinden wir das so, wenn wir von Gemeinde sprechen? Von unserem Hauskreis, von der Jugendgruppe, von den Royal Rangers oder welcher Gruppe immer in der Gemeinde? Hier war Freude, hier war Spaß, hier ging es ab, hier war Party, man war gerne zusammen. Die Neues Leben-Übersetzung übersetzt diese Sache mit diesem Freude und lauterem Herzen, indem sie sagt, sie waren gemeinsam bei Mahlzeiten, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Das erinnert mich so an die Tischlein Deck dich oder Potluck-Mittagessen, die wir vor Corona hier haben konnten. Jeder bringt was mit auf den Tisch, egal wer was genau mitgebracht hat, wir genießen es zusammen, wir sind zusammen und freuen uns. Nun, ich habe gerade gesagt, diese Gemeinschaft, die diese Menschen in der ersten Gemeinde erlebt haben, sie waren aber nicht Selbstzweck. Es ging nicht nur darum, Party zu haben und tolles Essen und Gemeinschaft. Es hatte einen Effekt. Kapitel 2, Vers 47. Sie hörten nicht auf, und jetzt kommen drei interessante Feststellungen. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Es ging also nicht nur um Party, sondern es ging um Gott loben. Und zweitens, sie waren bei den Leuten angesehen. Interessant, dass die Bibel das sagt. Und als drittes sagt sie, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Es blieb also nicht bei den 3000, sondern es wurden immer noch mehr. Jeden Tag kamen neue Menschen hinzu, die sich der Gemeinde anschlossen und Jesus nachgefolgt sind. Feiern, gute Laune, das war da, offensichtlich. Die hatten Spaß miteinander. Aber es ging nicht nur um dieses super Gemeinschaftsgefühl, sondern es ging als erstes darum, Gott zu loben, heißt es hier. Sie waren zusammen und sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Wir haben gerade eben Gott gelobt mit unseren Liedern. Wir sollten nicht aufhören. Wir sollten Gott loben, wir also unseren Art Lebensstil haben. Wir möchten Gott ins Zentrum rücken. Es soll um ihn gehen. Auch in diesem Gottesdienst, klar, wir freuen uns über Becky und Ellen, die uns in die Lieder mitnehmen. Wir freuen uns über die Technik, die sicherstellt, dass auch ihr zu Hause mitverfolgen könnt, was hier geht. Wir sind froh, dass Erik heute einspringt für Niklas, der eigentlich hier sein sollte und aber gestern Abend krank wurde. Es ist gut, dass sowas läuft und dass wir das zusammenbekommen. Aber eigentlich geht es um Gott. Es geht um ihn, ihn zu loben und ihn im Zentrum zu haben. Er möchte uns begegnen hier in diesem Gottesdienst. Er möchte zu uns sprechen, ganz persönlich auch zu Hause. Wir möchten das auch zulassen, Gott zu loben, zu hören auf ihn, unser Lob für ihn. Und nun mit diesem Fokus auf Gott, eben nicht so diese Kuschelecke, sondern Gott im Zentrum. Da gilt auch das Zweite und das Dritte hier. Sie waren angesehen bei den Leuten. Ihre Umgebung hat gesagt, boah, wer sind denn die? Was ist denn da los? Das hatte Auswirkungen auf ihre Umwelt. Die Gemeinde war offensichtlich bekannt für das, was sie taten. Ich weiß nicht, wer das damals war. Es war ein Gastprediger, der bei uns hier in Ludwigsburg war vor einiger Zeit. Mir ist der Satz geblieben. Er hat gesagt, überlegt euch mal, wenn jemand im Taxi im Bahnhof einsteigt und dem Taxifahrer nur sagt, bring mich dorthin in Ludwigsburg, wo Menschen geliebt werden und wo Menschen geholfen wird. Wo fährt der Taxifahrer hin? Ich fand das eine geniale Frage. Wo bringt euch der Taxifahrer hin? Fährt er einmal um den Block und hält wieder am Bahnhof und bringt euch zur Bahnhofmission? Oder fährt er ins Obdachlosenheim? Oder kommt er in die Abelstraße zu uns? Wo wird Menschen geholfen und sie sind geliebt? Es zieht sich durch das ganze Alte Testament bis hin zum Neuen Testament, wo wir heute sind, durch der Gedanke, Gott hat sich ein Volk erwählt, nicht einfach, dass die Spaß haben und dass es toll ist, sondern damit andere Menschen erreicht werden. Schon ganz am Anfang heißt es hier in Epheser 2, wir, und damit ist die Gemeinde gemeint, sind ein Haus, das auf dem Fundament der Apostel erbaut ist und mit Christus Jesus selbst als dem Eckstein. Und dann ist davon die Rede, dass wir eine Wohnung sind. Leute, überlegt euch das mal, was die Bibel hier sagt. Wir, die Gemeinde, und natürlich ist nicht nur wir als ETG, sondern weltweit alle Christen, wir sind eine Wohnung Gottes, wo er wohnt, wo er sich zeigen will, wo Menschen ihm begegnen können. Gott möchte uns begegnen, er wohnt hier. Ich wünsche mir, dass der Taxifahrer hierher fährt und sagt, dort kann man etwas von Gott lernen. Dort kannst du die Liebe Gottes erfahren, kannst du Gott begegnen. Gottes Geist, und darum geht es ja gerade auch in dieser Geschichte von dem Pfingstereignis, Gottes Geist wohnt in jedem Einzelnen von uns, aber Gottes Geist wohnt auch in uns als gesamte Gemeinde. Es ist wie eine Wohnung Gottes, wo Gott sagt, hier bin ich und hier kann man mir begegnen. Ich finde das, machen wir uns das mal, vergegenwärtigen uns, was wir damit sagen. Gott wird sichtbar in unserer Gemeinschaft. Gott wohnt hier. Ich weiß, unser Haus sieht nicht wirklich aus wie ein Tempel, so von außen und auch von innen, aber es ist ein Tempel. Und es geht ja auch nicht um das Haus, sondern es geht um euch. Es geht um die Menschen, die Jesus und Gott in uns tragen und wir deshalb hier ein Raum sind, wo Gott erlebbar ist. Vielleicht könnt ihr zu Hause mal Google Maps aufmachen und sagen, Tempel Gottes in Ludwigsburg. Wo schickt euch Google Maps hin? Tempel Gottes in Ludwigsburg. Ich wünschte, es würde sagen ETG oder Venue oder Seestraßengemeinde. Dort, wo Menschen sich treffen, die zu Jesus gehören. Das ist Tempel Gottes, Wohnung Gottes bei den Menschen. Ist es so? Nochmal die Frage in unserer Gemeinde. In unserem Hauskreis, in einer Kleingruppe, in der Jugendgruppe, unter den Kids, sind wir uns dessen bewusst, wir treffen uns und Gott wohnt mittendrin. Gott ist da, Gott wird erlebbar, Gott wird sichtbar durch uns. Erik hat ja vorher diesen Namen genannt, Jahwe Jireh, Gott sieht. Gott sieht. Eine andere Geschichte neben der von Abraham, wo das vorkommt, ist auch seine Magd Hagar, die in der Wüste unterwegs ist, völlig verzweifelt, eigentlich Selbstmord begehen möchte. Und dann kommt Gott und dann sagt sie, Gott, du bist Jahwe Jireh. Gott, du siehst mich hier in meiner Wüste. Und wenn Gott hier wohnt und wir sagen, Gott sieht, sieht dich mit deiner Not, mit deiner Situation, mit deinen Fragen, mit deiner Unsicherheit, mit allem, was so in uns ist, dann sind wir auf einmal als Menschen, die mit Jesus leben, wie die Augen Gottes, die sehen. Wir werden seine Augen, die anderen Menschen anschauen und fragen. Wir werden auf einmal vielleicht seine Füße, die gehen und andere Menschen besuchen. Wir sind vielleicht die Hände Gottes, die in die Tasche greifen und etwas von dem, was da drin ist, anderen Menschen geben. Jahwe Jireh, Gott sieht, sehen wir? Sind wir die Augen, die Ohren, die Hände, die Füße, die Verkörperung Jesu auf dieser Welt? In der ersten Gemeinde hatte das ganz konkrete Auswirkungen. Kapitel 2, Vers 44. Die Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten mit denen, die bedürftig waren. Ein paar Verse weiter, Kapitel 4, jetzt 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie miteinander hatten. Für uns Schwaben ist ja unser Auto so ein bisschen unser heiliges Blechle. Das ist so, das ist unseres. Debbie hat die Angewohnheit, jedes Mal, wenn sie es gerade nicht braucht, ruft sie jemand an und fragt, ob sie jemand das Auto brauchen kann. Jedes Mal ist es für mich so ein bisschen, was, Auto verleihen? Sie macht es, ich finde es genial. Das haben hat die Gemeinde hier gemacht. Es ist nicht meins, wir möchten teilen. Die Gemeinde hier teilt mit allen, die bedürftig waren. Frage: Weiß der Taxifahrer davon? Würde er uns hierher bringen und sagen, da bekommst du etwas, was du brauchst? Weiter, wenn wir in der Apostelgeschichte blättern, in Kapitel 6, Vers 4, hat die Gemeinde 7 Diakone eingesetzt, um die Witwen zu versorgen. Damals waren die griechischen Witwen nicht richtig versorgt worden. Und das ist das Sozialsystem von damals. Witwen waren mittellos. Sie hatten kein Einkommen, keine Möglichkeit, sich irgendwie über Wasser zu halten. Es war wie Hartz IV der Gemeinde für ihre Gesellschaft. Soziales Engagement. Ich denke an den Deutschkurs hier bei uns im Haus. Ich denke an die Hausaufgabenhilfe für die Kinder, die jetzt vor kurzem gestartet ist, die Unterstützung brauchen. Ich denke an die 55.000 Euro, die unser Verband in die Eifel geben konnte für die Menschen, die im Sommer dort alle Häuser und allen Besitz verloren haben. Und ich sage, das ist nicht so toll, wir tun etwas. Eben, weiß es der Taxifahrer. Aber ich rede davon, dass das Teil unserer DNA werden soll und auch Teil unserer DNA als Gemeinde ist. Wir möchten Menschen sein, wir möchten eine Gemeinschaft sein, die Augen, die Ohren, die Nasen, die riechen, die spüren, die helfen, die Hände, die Füße Gottes sind für andere Menschen. Das war der erste Punkt. Gemeinde Gottes, die Versammlung der Gläubigen, das ist kein Selbstzweck. Das hat einen Auftrag, eine Mission, eine Mission, ein Ziel, etwas, das wir verfolgen, eine Sendung. Und darf ich euch fragen jetzt heute Morgen, wo dein Platz an dieser Mission Gottes ist? Hinterlasse ich einen Fußabdruck? Ich habe mir gestern überlegt, ob bei meiner Beerdigung die Leute den Vers 47 zitieren würden und sagen würden, Heinz lobte Gott und fand Wohlgefallen beim ganzen Volk. Würden die das über mich sagen? Ich wünsche, solche Fußabdrücke zu hinterlassen. Und nun finde ich super spannend in dieser Geschichte, dass dieser Aufbruch, was sie alles gemacht haben, die Tatsache, dass es ja wie so ein richtiger Wirbelwind war, ich habe ja gesagt, 3000 Leute an einem Tag und danach jeden Tag noch neue Leute hinzugekommen, das alles kam aus der Kraft der Dynamik des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, als sie zusammensaßen und hat eben Jesus ihnen ja gesagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet und er sendet, was er versprochen hat, nämlich den Heiligen Geist. Johannes hat mit Wasser getauft, der schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden, sagt Jesus. Er sagt, bleibt hier, da kommt eine Kraft, die ihr braucht für diese Aufgabe. Oder noch deutlicher, ein paar Verse weiter in Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dieses wahnsinnige Aufbrechen, dieser Start der Gemeinde, das war so richtige Erweckung, würden wir vielleicht heute sagen, also ein richtiges Boah-Event. Das kam, weil die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Dieser Auftrag Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt, von dem haben wir schon gesprochen, aber jetzt sind wir bei der Motivation oder bei der Kraftquelle genau dafür. Auch hier wird wieder deutlich, dieses Sammeln, dass die zusammen waren, im Kapitel 2, Vers 1, sie waren an einem Ort gemeinsam, haben sich getroffen. Wir haben davon gesprochen, dass sie sogar ihre Güter geteilt haben. All das hat seine Motivation und Zielsetzung in der Kraft Gottes, in dem, seinen Ursprung, in dem, was Gottes Geist diesen Menschen gegeben hat und sie verändert hat. Es ist offensichtlich, dass die Gemeinschaft nicht einfach nur so für sich war, sondern unheimliche Ausstrahlung nach außen hatte. Und nicht durch sie selber, sondern weil Gottes Geist ihnen die Kraft, wir können vielleicht sagen, die Vollmacht gegeben hat, das in Angriff zu nehmen. Ich frage mich, wo wir manchmal vielleicht in der Gefahr stehen, wo ich in der Gefahr stehe, loszurennen, aus mir heraus aktiv sein zu wollen, ohne diese Kraft des Heiligen Geistes. Mit dem Rückenwind und dem Segen und der Kraft und der Vollmacht Gottes ist hier ein wahnsinniges Ereignis passiert, aber eben auch nur damit. Versteht mich nicht falsch und ihr kennt mich ja, es geht mich nicht drum, mir darum zu sagen, wir müssen immer nur warten und still dasitzen. Gemeinde lebt auch davon, Gottes Reich lebt davon, dass Menschen Dinge in Angriff nehmen, Dinge tun, Gott gehorsam sind, gehen. Aber was ist die Triebfeder? Was ist sozusagen der Ursprung des Ganzen? Ist es vielleicht mein Gedanke, ich muss etwas leisten für mich selber? Oder ich möchte etwas leisten, damit andere sehen, dass ich etwas leiste? Anerkennung oder was treibt mich? Hier in diesem Fall getrieben hat die Kraft Gottes des Heiligen Geistes. Ein letzter, kürzerer Punkt. Verfolgung gehörte von Anfang an mit dazu. Ich habe ja schon Stephanus erwähnt, der als Diakon eingesetzt wurde. Kapitel 6 wird er als Diakon eingesetzt, Kapitel 7 wird er ermordet. Unmittelbar danach. Unzählige Mordversuche werden uns in Apostelgeschichte berichtet, wie man mit Paulus umgegangen ist, mit Petrus, mit Barnabas, mit seinen Mitarbeitern dort in den verschiedenen Reisen, die er gemacht hat. Und Paulus beschreibt selber einmal, als er seinen zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt, da sagt er, von allen Seiten werden wir bedrängt, sagt Paulus. Sagt er nicht nur einfach so daher, sondern das war so gewesen. Wir werden verfolgt, sagt er, wir werden zu Boden geworfen, durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus. Es ist wahr, sagt er hier in 2. Korinther 4, Vers 11, es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir ständig in Todesgefahr. Paulus selber wurde ja einmal gesteinigt, die haben ihn liegen lassen, weil sie dachten, okay, der ist tot. Und wie durch ein Wunder konnte Paulus wieder aufstehen und seinen Dienst weiter betreiben. Diese Verfolgung, dieser Gegenwind gehörte von Anfang an mit dazu. Und ich möchte das nicht verschweigen, weil wenn wir dieses Ereignis so lesen, dann klingt es zunächst mal wie, 3000 Leute und jeden Tag mehr dazu und das ganze Volk hat die geliebt und die haben alles geteilt und so. Das klingt so ein bisschen wie Friede, Freude, Eierkuchen. Einfach alles wunderbar. Aber vergessen wir nicht, dass das alles geschah in ziemlich heftigem Widerstand. In ziemlich grausamer Verfolgung eigentlich auch. Wir sind damit ja auch beim Thema des letzten Sonntags, die mitverfolgt haben. Es war der Tag der verfolgten Christen. Wir hatten einen großen Gottesdienst mit Open Doors, um für unsere Geschwister zu beten. die verfolgt werden. Und es ist interessant, das Neue Testament geht eigentlich fast wie selbstverständlich davon aus, dass das mit dazugehört, dass das fast wie der Normalzustand eigentlich ist. Was wir derzeit im Westen erleben, in unseren Breitengraden, das ist, wenn wir die letzten 2000 Jahre einmal anschauen und auch heute den Globus anschauen, ist es eher die Ausnahme. Es ist ein Segen, wir dürfen sehr dankbar sein, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Man geht ja davon aus, dass Johannes, der die Offenbarung in der Bibel geschrieben hat, der einzige Apostel war, der nicht grausam ermordet wurde. Alle anderen sind einen fürchterlichen Märtyrertod gestorben. Und Jesus sagt selber einmal sinngemäß, wenn sie mit mir, dem Meister, das tun, da ging es ums Kreuz und sein Tod, seine Folter, da sagt er, wenn sie das mit mir tun, was tun sie dann mit euch? Und Petrus hat das sich gemerkt und ihr kennt die Geschichte, als er dann weglief, als Jesus verhört wurde und sagte, okay, wenn mein Meister das passiert, puh, dann bin ich der Nächste. Das war die ganz normale Denke, es gehört eigentlich dazu. Vielleicht erfährst du zum Teil ein bisschen Gegenwind in kleinerem Ausmaß. Es ist gar nicht immer so dieses Große. Ich war diese Woche im Schwimmbad und da gab es eine Sauna, war ich drin und dann gab es einen Maulbeerduftaufguss. Bisschen komisch, aber es gab's. Und dann war neben mir ein älterer Herr und der hat gelästert. Maulbeer, das ist dieses alte Zeug von der Bibel. Und ich habe es nicht geschafft, etwas Vernünftiges zu sagen oder zu fragen oder irgendwie zu erwidern. Es war nicht gegen mich, er hat ja nicht gewusst, dass ich Christ bin, aber er hat so gegen die Bibel gelästert, altmodisch und so. Und eigentlich, ich wünschte, ich hätte die Fähigkeit gehabt, die Kraft gehabt, etwas Gutes zu sagen. Hatte ich leider nicht, tut mir leid. Aber es geht darum, dass auch biblische Wahrheiten heute gar nicht mehr so anerkannt sind. In verschiedenen Fragen kommen wir unter Beschuss, auch als Christen. Ich hatte letztes Wochenende das Vorrecht, mit Eugen von Open Doors, der den Gottesdienst dann gemacht hat, zusammensitzen und diesen Gottesdienst vorzubereiten. Und dabei hat er Geschichten erzählt, die er öffentlich nicht erzählen darf. Und so hat er unter anderem gesagt, dass es wohl einige europäische Länder gibt, die in der Zukunft auf diesem Verfolgungsindex auftreten werden, weil heute schon bekannt ist, dass in manchen Ländern Christen, Pastoren verklagt werden für ihre ethischen Aussagen und zum Teil sogar in Gefängnissen sitzen. Ich kann jetzt da gar nicht groß drüber reden, weil wir im Livestream sind, aber es ist spannend. Widerstand, Gegenwind kommt. Wir haben diese Woche von einer Frau aus dem Fernen Osten gehört, die wir kennen und manche von euch haben sie auch schon digital getroffen. Das Gericht hat ihr in ihrem Heimatland, nur weil sie einen Hauskreis besucht hat, die ganzen Dokumente für ihr Haus weggenommen. Also praktisch so etwas Ähnliches wie eine Enteignung. Und jetzt kommt die Schwester, die Teil von diesem Haus auch besaß und sagt, jetzt will ich aber mein Geld von meinem Haus. Du warst schuld, dass das Haus weg ist. Wie soll sie das bezahlen? Es geht mir nicht um Angstmache, es geht mir nicht darum, es irgendwie so düstere Bilder zu zeigen. Jesus selber sagt ja einmal in Lukas 21, wenn ihr dieses alles seht, wenn das alles anfängt, dann hebt eure Häupter, denn eure Erlösung, eure Rettung ist nahe. Es gehört aber auch dazu, dass Gegenwind und Anfechtung und vielleicht irgendwann auch Verfolgung Teil unseres Lebens sein könnte. Und dann möchten wir lernen von unseren Geschwistern, die heute verfolgt werden in anderen Teilen der Welt. Wir möchten lernen von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, die verfolgt wurde fast ständig. Paulus wurde von einem Platz zum anderen weitergeschickt. Man hat ihn zum Teil heimlich weitergeben müssen, weil er sonst ins Gefängnis geworfen würde. Er ist geendet im römischen, fürchterlichen, feuchten Gefängnis in Rom. Teil vielleicht auch unserer Geschichte irgendwann, Aber wir dürfen lernen davon, es gibt Hoffnung. Es gibt nicht nur diese Prognose, das ist Teil der ersten Gemeinde gewesen, sondern die Gemeinde ist durch diese Situation gegangen. Sie hat ihrem Gott vertraut. Und wenn wir heute mit Berichte von Menschen aus verfolgten Gebieten lesen und hören, dann sagen sie immer wieder, betet nicht, dass es alles weggeht, sondern dass wir treu bleiben können und unseren Weg mit Gott gehen können. Und das wünsche ich auch für uns, dass wir das tun können. Was wollte ich heute Morgen sagen? Die Dynamik, dieser Aufbruch, diese richtige Welle, die gestartet ist zum Beginn der Gemeinde, das kam aus einer Zeit der Besinnung, des Wartens, des Sammelns vielleicht, der Vorbereitung. Zum Zweiten haben wir davon gesprochen, dass die Gemeinde, diese Gemeinschaft, die sie in dieser Wartezeit eingeübt hat, auch fortgesetzt hat, als die Gemeinde entstanden ist, als viele Leute dabei waren. Sie haben diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses Teilen weiter bewahrt und haben Jesus wie verkörpert, wie sichtbar gemacht in ihrer Umwelt. Sie haben sich um andere Menschen gekümmert. Sie sahen es nicht wie einen Selbstzweck, diese Gemeinschaft, sondern als Dienst, als Aufgabe, als Ziel für ihre Umwelt. Der nächste Punkt war, diese ganze Dynamik kam nur und wirklich nur, nicht weil Petrus ein besonders toller Redner gewesen wäre an Pfingsten, sondern kam durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das war die Triebfeder, das war der Aufbruch, das war das Fundament von dem, was hier passiert ist. Und der letzte Punkt jetzt noch war, dass in diesem Aufbruch der ersten Gemeinde von vornherein auch Widerstand war, Verfolgung war und Gegenwind war. Aber die Kraft und auch die Hoffnung, die uns immer wieder aus diesen Berichten der ersten Gemeinde entgegenkommt, die zeigt, Gott geht auch da mit und hat den Weg der Gemeinde gemacht, wo wir als ETG Ludwigsburg letzten Endes wie ein Ergebnis dieser Geschichte sind, etwa 2000 Jahre später. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns manchmal in die Stille schickst, wie ins Wartezimmer. Und wie es in manchen Wartezimmern ist, wo man nicht weiß, wie schnell man drankommt, so ist es manchmal auch bei dir. Wir warten. Wir wissen nicht, wann es kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir lernen von dieser Geschichte der ersten Christen, dass du sie vorbereitet hast. Und wir möchten geduldig sein, auch in solchen Phasen unseres Lebens. Wir möchten auf dein Eingreifen warten, auf die Kraft, die du durch deinen Heiligen Geist ausgießen möchtest. Danke, dass du uns befähigst, dass du die Gemeinde damals befähigt hast und diese Erweckung geschenkt hast. Wir bitten dich, dass auch in unserem Leben die Kraft deines Geistes, die Vollmacht, die du uns gibst, zur Auswirkung kommt und dass Menschen dir begegnen, Menschen dich finden, Menschen in Berührung kommen mit dir. Ich danke dir, dass wir Gemeinschaft genießen dürfen, für unsere Gemeinde hier, für Kleingruppen, die es gibt, für verschiedene Veranstaltungen, die wir durchführen dürfen, dass wir diese Gemeinschaft erleben und auch genießen dürfen, aber wir möchten sie nicht als Selbstzweck nehmen, sondern sehen, dass du uns zusammenrufst als Gemeinde, damit andere Menschen erreicht werden können. Und ich danke dir, dass du auch mit unseren Geschwistern weltweit bist, die in Verfolgung leben, und dass du sie nie allein lässt, dass du sie trägst, dass du sie hältst, auch wenn es zum Teil fürchterliche Qualen sind, die sie durchmachen müssen. Du bist da, deine Kraft ist niemals weg. Und das gilt auch für uns, je nachdem, wie sich unsere Situation weiterentwickeln wird. Auch wenn es nur im ganz, ganz Kleinen ist, wo wir Gegenwind und vielleicht Anfeindungen erleben, du bist da. Deine Kraft, deine Hoffnung geht darüber hinaus. Jesus, wir danken dir, dass wir aus dieser Stille, aus diesem Hören auf dich, durch die Ausrüstung deines Geistes in die Aktivität gehen können. dass du uns nutzt, dass du uns gebrauchst als Gemeinde, dass du uns zum Zeichen, zum Licht und zum Salz für unsere Umgebung machen möchtest. Lass uns für dich brennen. Amen.